Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Soll das Gendern in Schulen und Behörden verboten werden, ist unsere Frage heute. Anlass unter anderem dafür ist die Tatsache, dass die CDU Thüringen dort im Landtag das korrekte Sprachegesetz durchbringen möchte. Das bedeutet, dass Genderzeichen aus Behördentexten oder Schulmaterialien verbannt würden. Und Sachsen hat das Verbot, Genderzeichen im Schriftverkehr zu benutzen, in diesem Sommer sogar ausgeweitet. Das Gendern selbst ist, wie wir wissen, eine hochumstrittene und hochemotionale Angelegenheit. Gerade aber bei jungen Menschen oder in universitären Kreisen ist es weit verbreitet. Nun hat der Rechtschreibrat vor kurzem nochmal klargestellt, dass Sonderzeichen nicht Teil der deutschen Grammatik bzw. Rechtschreibung seien. Und das nehmen einige Gegner des Genderns sehr wörtlich, wie hier in der Collage zu hören.
Privat sollte jeder so sprechen und schreiben können, wie er möchte. Das ist ja völlig klar. Wir leben in einem freien Land. Aber in staatlichen Einrichtungen, in Schulen und Universitäten, da sollten die geltenden Regeln praktiziert werden. Das ist doch etwas, was wir auch in jedem anderen Bereich erwarten. Und wenn man das nicht gesetzlich auch klarstellt, dann bedeutet das in vielen Bereichen, gerade an Universitäten, de facto einen Genderzwang.
Also die Universität Würzburg legt sehr großen Wert auf Toleranz in jedweder Hinsicht und deswegen halten wir auch geschlechtersensible Sprache für wichtig. Wir haben da auch einen Leitfaden, der eben besagt, dass in allen Richtlinien, in den Verordnungen und offiziellen Texten der Universität geschlechtergerechte Sprache zu verwenden ist. Das ist also so geregelt. Aber es gibt keine Verpflichtung für Studierende zu gendern.
Ja, wir brauchen auch eine geschlechtersensible Sprache. Deswegen ist für uns wichtig, dass wir in der weiteren Entwicklung aller staatlichen Vorgaben, ob das Geschäftsordnungen oder auch mögliche Leitfäden sind, dass dort Frauen und Männer gleichberechtigt sich wiederfinden. Wir sind gegen Übermaß. Wir sind für die richtige Balance und nicht für die Überforderung.
Also, wen wir hier gehört haben: Christoph Ploss, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Hamburg, die Sprecherin der Universität Würzburg und das war der bayerische Ministerpräsident Markus Söder im O-Ton, der aber, Achtung, von vor der letzten Bundestagswahl stammt. Das müssen wir dazu sagen, denn in Bayern wird ja bald auch wieder gewählt. Über die Frage Gendern in Schulen und Behörden verbieten diskutieren heute Svenja Flasspöhler, Journalistin, Autorin, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins und Mitu Sanyal, Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Schriftstellerin. Beide schreiben oft zum Thema Feminismus oder Sexismus, haben vor allem aber den Finger am Puls der Zeit sozusagen. Wir sind zwei Tage vor der Ausstrahlung hier im Studio zusammengeschaltet. Herzlich willkommen an Sie beide.
Ich grüße
Dankeschön.
Sie.
Frau Flasspöhler, warum kann es Ihrer Meinung nach eine gute Sache sein, auf Ämtern, in Behörden oder in Schulen nicht zu gendern? Sie haben eine knappe Minute für ein Eingangsstatement.
Also ich denke, wir müssen zwei Fragen unterscheiden. Nämlich einmal, ist es richtig, ein Gesetz zu erlassen, das gendersensible Sprache, gendergerechte Sprache in Behörden und Schulen und so weiter verbietet? Und die zweite Frage ist es gut und richtig und auch aus feministischer Sicht unbedingt notwendig zu gendern? In der ersten Frage, was das Verbot angeht, da bin ich dagegen. Ich glaube nicht, dass das Recht unsere gesellschaftlichen Fragen für uns klären kann, unsere Konflikte klären kann, sondern das müssen wir schon selber tun. Zumal ja die Debatte um die gendergerechte Sprache sich zu einem Kulturkampf eigentlich ausgeweitet hat. Also das ist ja keine sachliche Debatte mehr, da geht es ja um viel, viel mehr. Ich bin aber dennoch eine Kritikerin der gendersensiblen Sprache aus sehr verschiedenen Gründen, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen werden.
Ja, vielen Dank. Natürlich werden wir das. Dann gebe ich weiter zu Mitu Sanyal. Warum soll das Gendern in Schulen und Behörden Ihrer Ansicht nach nicht verboten werden?
Also ich muss ja sagen, dass ich den Streit ums Gendern eigentlich immer super erfrischend fand, weil der einfach zeigt, wie ernst wir Sprache nehmen und wie ernst wir Repräsentation auch nehmen. Wenn es jetzt allerdings ums Verbieten geht, bekomme ich tatsächlich Probleme, weil das Einzige, was man verbieten kann, also juristisch, ist ja Hate Speech. Also sieht die CDU Thüringen oder das Kultusministerium in Sachsen Gendern jetzt als Hate Speech an. Die sagen nein, nein und verstecken sich so ein bisschen hinter dem Rat für deutsche Rechtschreibung, der ja überhaupt nicht vorschreibt, wie wir zu reden haben, sondern Gendersternchen Co. halt nicht empfiehlt. Und ein Verbot ist ja ein weitaus größerer Eingriff. Hier wird aus einer Debatte über Sprache und Sein plötzlich eine Spaltung der Gesellschaft. Mir passiert das wirklich ständig, dass Leute Bücher von mir online kommentieren wie, die benutzt das Gendersternchen, so ein Unsinn, das lese ich nicht. Oder umgekehrt, dass Leute sagen, der gendert nicht, der ist konservativ. Beides völlig unabhängig von Inhalten. Und da finde ich, haben wir wirklich ein gesellschaftliches Problem, was mit so einem Gender-Verbieten-Vorstoß natürlich verschärfen.
Ja, danke für diese Argumente. Deswegen bin ich dafür, dass wir uns ein bisschen an das geschriebene Wort, zum Beispiel von Behörden oder in Schulen, in Schulmaterialien halten. Und da ist es ja schon so, dass Menschen, die sagen, der Rechtschreibrat ist hier die maßgebliche Instanz für die deutsche Sprache und der sagt, Sonderzeichen gehören nun mal nicht dazu. Sollte das denn nicht verbindlich sein für Schulen, Frau Sanyal?
Naja, also wir vergessen ja ein bisschen, dass unsere deutsche Sprache nicht immer so war, wie sie jetzt ist, sondern auch einen massiven Sprachwandel immer wieder unterläuft. Und noch bis in die 1970er Jahre gab es Empfehlungen im Duden, die gesagt haben, naja, was man benutzt, wenn man eine Gruppe meint und nicht weiß, wer ist in der Gruppe, ist das Neutrum. Dann sagt man einfach das Lehrer oder so. Und da sind wir ganz weit weggekommen. Das heißt, das generische Maskulinum, so wie wir es jetzt verwenden, ist halt auch ein Zwischenschritt darin. Und offensichtlich folgt die Sprache auch immer so gesellschaftlichen Sensibilitäten.
Zwei Drittel der Menschen, sagt die CDU in Thüringen, lehne das Gender-Sternchen ab. Nun darf und soll, das haben wir gehört, jeder in seinem Alltag so sprechen, wie er oder sie oder them will. Ist der Vorstoß dann mehr als Populismus, Frau Flasspöhler?
Also ich würde tatsächlich auch noch mal darauf eingehen wollen, ist es denn wirklich so, nehmen wir mal die Universität. Natürlich wurde ja gerade in der Collage auch noch mal deutlich, die Studierenden sind nicht verpflichtet, gendergerecht zu sprechen, aber ganz frei sind sie eben auch nicht, sondern natürlich werden sie durch diese Leitfäden enorm unter Druck gesetzt. Und jemand, der an einer Universität, an der diese Leitfäden gelten, nicht gendert, wird sehr schnell als antifeministisch, regressiv, toxisch männlich und so weiter bezeichnet. Das heißt, es gibt da natürlich auch einen Druck, einen gesellschaftlichen Druck. Und den finde ich auch sehr problematisch, weil ich glaube tatsächlich, dass das generische Maskulinum immer noch die beste Lösung ist. Und zwar auch auf der Höhe der feministischen Theorie, weil das generische Maskulinum ist per Definition geschlechtsneutral. Es ist in der Tat die männliche Form. Und das führt dazu, dass wir gerade in den westlichen Bundesländern, in denen es ja überhaupt nicht normal war, dass Frauen arbeiten, ja, dass man da, wenn man hört Lehrer, dass man dann automatisch Männer vor dem geistigen Auge hat. Das ist aber, wenn Sie östlich, also im Osten sozialisierte Menschen fragen, vollkommen anders, weil es da ganz normal war, dass Frauen arbeiten. Das heißt, ich habe selber viel mit Frauen gesprochen, damals noch während meines Studentenjobs. Und da haben mir die Frauen ganz oft gesagt, ich war Dreher, ich war Elektriker. Das war für die vollkommen normal. Und die haben nicht, wenn sie das verwendet haben, irgendwie dann einen Mann vor Augen gehabt, sondern nein, sie haben sich selber damit bezeichnet. Ich glaube, avanciert könnte es sein, wenn wir das generische Maskulinum noch viel, viel konsequenter verwenden würden. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich bin Philosoph, ja, das stiftet ja auch eine Form von vielleicht produktiver Verwirrung. Ich glaube, dass aber diese Geschlechtsneutralität deshalb so wichtig ist, weil wir eben nicht ständig auf unser Geschlecht reduziert oder selber darauf rekurrieren wollen, sondern ganz oft sollte doch im Vordergrund stehen, was wir können, was wir machen, wofür wir stehen. Das ist ein, finde ich, ganz, ganz wesentlicher Grund. Und ein anderer, und da komme ich auf die feministische Theorie zu sprechen, es war ja gerade der Ansatz des dekonstruktiven Feminismus, die Geschlechtsidentität eben zu dekonstruieren, das Feld zu öffnen. Ja? Und wenn wir jetzt aber wieder anfangen, dass wir alle uns genau so bezeichnen, wie wir uns selber geschlechtlich verstehen, und da gibt es ja eine immense Bandbreite, dann kommen wir wieder zurück eigentlich zu einer Identität, zu einem Essentialismus, den wir doch eigentlich gerade überwinden wollten.
Das ist ein interessantes Argument, im Gegensatz zu Ihrem ersten, dass ich ein bisschen alt finde und nicht so avanciert, aber ich nehme an, Frau Sanyal, dass Sie Frau Flasspöhler auch widersprechen wollten. Ich gebe mal das Stichwort diskriminierungsfreies Sprechen, das niemanden, keine und keinen ausschließt. Was ist damit?
Also das ist natürlich eine Illusion. Ich glaube, wir werden niemals eine Sprache erschaffen können, die wirklich niemanden ausschließt. Aber wir können unsere Sprache besser machen. Und es gibt ja tatsächlich Studien dazu. Also bei Stellenausschreibungen, wie die formuliert sind und welche Leute sich davon angesprochen fühlen und nicht. Und ich stimme tatsächlich an einzelnen Punkten zu, dass zum Beispiel in der DDR war diese Degenderisierung der Sprache, was es ja auch im Englischen gibt, das sind ja unterschiedliche Wege, wie gehen wir mit einem Problem um. Das war der Weg, der war relativ erfolgreich, weil die gesellschaftliche Realität auch so war. Also weil es zum Beispiel Mechatroniker gab es einfach sehr viele allen Geschlechter. Aber, und das ist die andere Sache, was wir haben eine Situation, in der wir gerade an bestimmten Punkten gesellschaftliche Realitäten eben nicht verändern. Und da kommen ein paar Leute hin und sagen, na, wir können ein bisschen was mit Sprache bewegen. Und wenn wir das dann sozusagen direkt abschmettern mit, ja, aber in der DDR war es ja ganz anders, dann finde ich, dann müssen wir aber auch an die gesellschaftlichen Realitäten rangehen. Und es gibt ja auch ganz viele dieser wirklich spannenden Sachen. Also, dass man sagt, okay, Pilot, dann macht man mal eine Bildersuche, also eine Google- oder andere Suchmaschinen-Bildersuche. Und das ist immer total interessant, weil diese Bildersuchen einem in der Regel relativ viel so gesellschaftliches Klima, gesellschaftliche Temperatur wiedergeben. Mhm. Ne? Bei Pilot gibt es nämlich dann in der Regel Männer und relativ spät erst Frauen und interessant alles weiße Männer in der Regel. Also es ist ja nicht nur, dass wir irgendwie über
Aber das ist ja auch die Realität, oder? Ich meine, es gibt halt nur Männer. Also ich meine,
das stimmt überhaupt nicht. Es gibt in Amerika schon seit Jahrzehnten Pilotinnen und es gibt auch in Deutschland ziemlich viele Pilotinnen.
Aber viele, ich habe noch nie eine gesehen.
Das ist ja eins der Probleme. Aber das andere ist auch irgendwie, ich weiß, eine Geschichte von einer Pilotin. Und dann irgendwie hat der Mensch in diesem Tower zu ihr gesagt irgendwie, Sir, are you a madam? Also da merkte man, er konnte nicht irgendwie diese Frau sicher auf dem Boden lotsen, was seine Aufgabe war, weil er mit dem Geschlecht nicht klarkam. Es gab ja auch historisch immer dieses irgendwie grammatikalisches Geschlecht ist nicht an biologisches Geschlecht gebunden und die andere Bewegung, grammatikalisches Geschlecht hat biologischem Geschlecht zu folgen. Und beide waren Anfang des 20. Jahrhunderts mal gleich stark. Und dann ab den 60er Jahren in Deutschland sind wir dieser zweiten Linie gefolgt, dass das biologische Geschlecht und das grammatikalische Geschlecht übereinstimmen sollen. Also wenn wir das wirklich verändern wollen, dann müssen wir grundlegend etwas in der Gesellschaft nochmal verändern. Also wenn das geht, wenn wir das erfolgreich machen, sehr gerne. Nur im Moment finde ich tatsächlich alle Optionen schlecht.
Ich möchte gerne noch sagen,
also Frau Fischer, ganz kurz, also das Altbacken, das lasse ich Ihnen jetzt auch nicht durchgehen. Also Altbacken, wieso? Weil es die DDR nicht mehr gibt. Also
ich habe nicht Altbacken gesagt, ich habe gesagt, ich finde das nicht avanciert.
Aber es gibt ja immer noch die Menschen, die dort gelebt haben und die wirklich, also das ist meine Erfahrung, sehr darauf pochen, das war für uns schlichtweg kein Problem, weil wir eben vor unserem geistigen Auge etwas ganz anderes gesehen haben. Und das heißt eben, dass der Kontext ganz entscheidend dafür ist, was wir hören und was wir imaginieren, wenn wir das generische Maskulinum verwenden. Und nochmal, es ist per Definition geschlechtsneutral. Da wird niemand, das ist eben der Punkt, da wird niemand ausgeschlossen. Also ich möchte Sie mal fragen, wer alles irgendwie in dem Gap verschwindet, wenn man den Unterstrich verwendet. Also da können Sie doch nicht sagen, da sind alle repräsentiert, sondern das ist ja auch eine Konstruktion. Nee, nur noch eine Sekunde. Ich glaube, wir müssen auch ganz grundsätzlich darüber reden, was Sprache ist und was Sprache kann. Sprache verfehlt mich immer schon, weil Sprache ein allgemeines System ist, auf das wir uns immer schon alle beziehen. Wenn ich zu meinem Mann sage, ich liebe dich, dann haben das schon Millionen, Milliarden Menschen vorher gesagt. Sprache verfehlt uns immer schon. Und ich glaube, diese narzisstische Kränkung, die müssen wir akzeptieren und die müssen wir intellektuell durchdringen.
Das stimmt. Ich wollte Ihnen auch nicht in dem Faktum widersprechen, der Sprache in der DDR. Ich stelle fest, auch in meinem Berufsleben, es sind inzwischen über 30 Jahre vergangen. Die Sprache hat sich weiterentwickelt. Sehr, sehr viele Menschen, mit denen wir hier tagtäglich zu tun haben, nehmen das Gender-Sternchen ganz extrem selbstverständlich in den Mund, genauso wie ganz viele andere sich jederzeit und ständig auch empören, wenn im Radio gegendert wird. Das heißt, wir sollten einen Blick auf die Sprachentwicklung werfen und in der Diskussion nicht da anfangen, wo wir vor 20 Jahren auch schon waren, das meine ich.
Naja, und wahrscheinlich auch schon vor 100 Jahren. Also ich habe Artikel von Anfang des 20. Jahrhunderts gelesen, da haben Leute über ein geschlechtsneutrales Pronomen geredet. Und ich glaube, daran merkt man, wir gendern inzwischen. Ich habe angefangen mit dem großen I, mit dem Binnen-I. Dann habe ich den Unterstrich benutzt, dann habe ich das Sternchen benutzt. Jetzt benutze ich den Doppelpunkt. Alle diese Konstruktionen sind nicht optimal. Ich finde das generische Maskulinum auch nicht optimal. Also wir merken, oh, Sprache wird einer Realität nicht gerecht. Und das finde ich den interessanten Punkt, weil ich da anfange nachzudenken. Da wird es für mich spannend. Und da wird, also auch als Schriftstellerin, da wird Sprache für mich plastisch. Was können wir alles noch damit machen? Es gibt ja dieses tolle Buch von John McWhirter, The Language Hoax, wo er darüber redet, dass das, was wir denken, dieses magische Denken, wenn ich es benenne, dann ist es in der Welt. Wenn ich es ausgesprochen habe, dann erschaffe ich das. Damit gehen alle Ungerechtigkeiten weg. Das funktioniert nicht. Aber ich fühle mich tatsächlich besser, wenn ich als irgendwie Frau Sanyal angesprochen werde und nicht mehr als Fräulein Sanyal angesprochen werde. Und dass irgendwie sowas wie das Mädchen, dass das geschlechtsneutral ist, ist ja auch eine neue Entwicklung. Es war ja früher, also Mittelhochdeutsch, die Maggot, es war mal weiblich. Und dann hat man gesagt, ist ja ein Ding, hat keinen Agens, machen wir Neutrum draus. Also Sprache macht etwas mit Realität, aber Sprache hat nicht die Machtrealität, ich sage es und dann ist die Welt eine andere.
Ja, aber genau das wird ja manchmal suggeriert, ja, wenn man sagt, es gibt in bestimmten Berufsfeldern viel zu wenig Frauen, da hilft auch ein Gender nichts. Da muss man an Strukturen ran. Da kann man meinetwegen über eine Frauenquote reden. Auch darüber kann man streiten. Aber dass man da mit Sprache irgendetwas verändert. Also ehrlich gesagt kenne ich auch viele Frauen, die gendern wie verrückt und drehen durch, wenn man nicht gendert und führen ein total klassisches Leben. Das dürfen sie auch führen. Ja? Sie dürfen Hausfrauen sein, das dürfen sie alles sein. Aber dieses Leben wird sich nicht dadurch ändern, dass sie gendern. Also dieser Widerspruch auch oft in der eigenen Existenz, da habe ich manchmal das Gefühl, da wird der Sprache irgendeine Verantwortung zugeschrieben, die sie überhaupt nicht übernehmen kann. Ich gebe dir, MeToo, total recht, selbstverständlich. Also Sprache ist performativ. Sprache ist, ne, wir sind in eine Welt von Sprache hineingeworfen. Sprache ist nicht irgendwie kein externes Instrument, sondern wir
Sprache
sind
durchdrungen von Sprache. Sprache schafft Bewusstsein auch.
Sprache schafft Bewusstsein, das ist absolut richtig. Aber man kann genau diese Tatsache auch wiederum in eine andere Richtung drehen und sagen, eben, Sprache ist kein Instrument. Das ist nicht irgendwie ein Hammer, den ich benutze und dann kann ich damit irgendwie die Welt bearbeiten, sondern wir sind immer schon in Sprache hineingeworfen. Sprache ist viel größer als wir. Das heißt, diese Idee, ich verändere jetzt irgendwie ein bisschen die Grammatik und ein bisschen die Sprache und dann werde ich damit, mit diesem Hammer, auch die Welt verändern, verkennt wiederum eben das Wesen der Sprache.
Also man hört hier sprechen Philosophinnen miteinander. Ich komme aber auf die nackten Tatsachen zurück und zwar auf die Behördensprache. Es gibt ein Argument, das finde ich persönlich interessant. Einerseits für die Menschen, die gendern wollen, geht es um diskriminierungsfreies Sprechen. Die Menschen, die sagen, das Sternchen oder das große I oder der Doppelpunkt hat in der Sprache von Behörden nichts zu suchen, sagen, weil es nämlich nicht barrierefrei ist. Es kann nicht verstanden werden, es kann von Blinden nicht gelesen werden, es schließt Menschen aus. Was sagen Sie dazu, Frau Sanyal?
Erstmal, natürlich stimmt es. Das Gendern, wie es ist, schließt aus und das Nicht-Gendern schließt eben auch aus. Ich kenne übrigens niemanden, das mag irgendwie falsch sein, ich kenne niemanden, die sagt, wir müssen nur die Sprache verändern, dann ist die Welt eine bessere. Gleichzeitig würde ich aber gerne einen Raum eröffnen, um zu sagen, Sprache ist etwas, was wir mitgestalten. Wir sind eben nicht dem ausgeliefert, wir sind nicht die Untertanen der Sprache, sondern Sprache gibt es nur, weil wir sie sprechen. Ohne unsere Körper würde es keine Sprache geben.
Aber jetzt hast du gar nicht auf die Frage so richtig geantwortet, beziehungsweise nur ganz kurz am Anfang und hast gesagt, ja, das stimmt schon, das schließt tatsächlich Leute aus und das würde ich gerne nochmal unterstreichen. Also eine gendersensible Sprache, ob das jetzt mit Sternchen oder Unterstrich oder Binnen-I ist, macht die deutsche Sprache, die sowieso schon extrem kompliziert ist im Vergleich zum Beispiel mit dem Englischen, noch viel komplizierter. Das heißt, es ist einfach für einen Menschen, der die deutsche Sprache neu erlernen will oder auch für ein Kind, das die deutsche Grammatik erstmal sozusagen von innen heraus verstehen will, fast unmöglich, dieses System, wenn man denn die gendergerechte Sprache verwendet, wirklich zu erlernen. Und das ist ein Ausschluss. Und du hast dann danach gesagt, naja, es schließt, der Sprache ist immer ausschließend. Ich glaube wirklich, das generische Maskulinum schließt per Definition niemanden aus. Es ist geschlechtsneutral, um das nochmal deutlich zu sagen. Und es ist im Vergleich zur gendergerechten Sprache verhältnismäßig leicht und konsistent zu erlernen. Das heißt, es gibt wirklich sehr, sehr viele Gründe, gerade in Schulen, nicht zu gendern, sondern das generische Maskulinum zu verwenden. Also deshalb, ich finde ganz vieles auch in diesem Antrag jetzt in Thüringen inhaltlich richtig. Ich glaube aber, es ist der absolut falsche Weg, das jetzt von oben gesetzlich regeln zu wollen, weil eben die Debatte so lebendig und so heiß geführt wird in der Gesellschaft. Und das kann das Gesetz für uns nicht regeln.
Aber wenn es darum geht, es einfacher zu machen, dann reden wir doch mal über Rechtschreibung. Dann lass den Kindern doch mal Rechtschreibung und Schönschrift und all das mal irgendwie aus der Note rausfallen. Dann wird es denen auch deutlich leichter fallen. Da lügen wir uns in die Tasche, dass es um Einfachheit geht.
Ich habe noch zwei gute Beispiele für Sie. Punkt 1, Lehrerinnen selber sagen, die Schüler müssen in der Schule dieses Thema behandelt haben, auf jeden Fall, weil sie werden in ihrem Leben damit konfrontiert. Täglich. Punkt 2, es gibt einen Verein in Dresden, der heißt Anders Handeln e.V. und der hat sich Inklusion speziell auf die Fahnen geschrieben und hat jetzt ein Problem, weil in Sachsen das Kultusministerium schon 2021 entschieden hat, dass in Schulen und Schulaufsichtsbehörden und auch in nachgeordneten eben sowas wie Vereinen das Binnen-I nicht verwendet werden darf. Das heißt, dieser Verein macht Projekte zu Menschenrechten und fühlt sich jetzt extrem in Bedrängnis. Wie soll man diskriminierungssensible Sprache, Frau Flasspöhler, mit dem generischen Maskulin hinkriegen?
Naja, wie gesagt, es ist geschlechtsneutral. Also es ist nicht diskriminierend aus sich selbst heraus. Weil ja,
das
es ja
sehen
also
aber viele eben ganz anders.
Moment. Ja, aber das reicht ja nicht als Argument. Also diskriminieren, das Wort heißt übersetzt unterscheiden. Ja, das heißt, also wenn man das ernst nimmt, dann ist das generische Maskulinum, das macht ja eben gerade keinen Unterschied. Es versucht eben gerade nicht, alle Geschlechter zielgenau zu bestimmen, ja, in der Bezeichnung. Und wir reden ja hier wirklich längst nicht mehr nur über Mann und Frau, aus sehr guten Gründen. Es gibt potenziell unendlich viele Geschlechter. Das heißt also, das Nicht-Diskriminierende ist gerade das generische Maskulinum, weil es keinen Unterschied macht. Die gendersensible Sprache hat sich auf die Fahnen geschrieben, den Unterschied zu machen. Ja, also das heißt, wirklich alle ganz genau zu bezeichnen. Das ist, also ich würde auch sagen, rein logisch gar nicht einzuholen. Und deshalb hat ja Mithu Sanyal auch gerade sehr schön gesagt, am Anfang habe ich das Binnen-I verwendet, dann habe ich den Unterstrich gemacht, dann habe ich das Sternchen gesetzt und alles ist irgendwie unbefriedigend. Ja, warum? Weil es einfach logisch nicht funktionieren kann. Also deshalb, ich würde sagen, ein Verein, das sich Inklusion auf die Fahnen geschrieben hat, sollte schlicht und einfach das generische Maskulinum verwenden. Das ist die beste Lösung, die wir haben.
Aber das Wunderbare daran, dass es sich immer verändert hat, zeigt ja, es gibt nicht die eine richtige Sprache. Sprache ist ihr Gebrauch und deshalb bilden wir den Sprachwandel in dieser Veränderung ab. Und es ist ja tatsächlich so, dass ja jetzt alle darauf springen. Auch die AfD fordert jetzt, dass der Mitteldeutsche Rundfunk nicht mehr gendern darf und so weiter. Und das sind ja ganz große Eingriffe dann tatsächlich in Redefreiheit. Da geht es ja nicht darum, in einem Diktat einen Doppelpunkt oder ein Sternchen als Fehler anzustreichen.
Also das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Hinweis von dir, MeToo. Also dass eben an dieser Debatte um die gendergerechte Sprache hängt sich inzwischen ein Kulturkampf auf, von dem gerade die rechtspopulistische Partei AfD profitieren will. Und deshalb kommt auch dieses Verbot von der CDU oder der Ruf nach dem Verbot wirklich zur Unzeit, ganz abgesehen davon, dass man das auch nicht per Gesetz regeln kann. Ja, es kommt zur Unzeit. Und wir müssen wirklich sehen, es ist eine Symboldebatte, um die es um weit, weit, weit mehr geht. Und deshalb ist es umso wichtiger, wirklich zur Sache zurückzukehren und über die Vor- und Nachteile der gendergerechten Sprache sachlich zu diskutieren. Was wir ja jetzt auch, finde ich, ganz gut gemacht haben.
Wir biegen in die Schlussrunde ein und die besagt, wir machen es noch ein bisschen besser, indem Sie ein Argument der jeweils anderen als plausibel möglicherweise kennzeichnen. Mithu Sanyal, bitte.
Ich mag den Aspekt mit dem Kulturkampf sehr. Also ich mag den Kulturkampf natürlich überhaupt nicht, aber dass es eine Gefahr eines Kulturkampfes gibt und dass wir anhand des Genderns viel, viel mehr verhandeln als nur gendern. Also dem würde ich mich absolut anschließen. Auch, dass Lebensrealitäten, wie sie zum Beispiel in der DDR waren, sich ja ganz massiv darauf auch ausgewirkt haben, wie das generische Maskulinum wahrgenommen würde.
Ja, ich fand ganz vieles von dem, was Mithu Sanyal gesagt hat, sehr richtig. Du hast Mithu ja nochmal darauf hingewiesen, dass wir natürlich auch gesellschaftlich immer sensibler werden, ne? Dass wir ein Bedürfnis danach auch haben, allen gerecht zu werden. Und ich bin erstmal auch dafür, für diese Entwicklung. Unbedingt bin ich dafür. Ich glaube nur, dass wir gerade deshalb gucken müssen, also wir sollten nicht alles wegschmeißen, sondern wir sollten gucken, was wir vielleicht an sehr traditionellen Instrumentarien haben, die sich vielleicht gerade für diese zunehmende Sensibilisierung eigentlich bei Lichte betrachtet sehr gut eignen und viel besser als das, was man da möglicherweise so neu erfindet.
Ich danke sehr für diese anregende Diskussion. Das war die Streitkultur zum Thema Gendern in Schulen und Behörden verbieten mit Mitu Sanyal und Svenja Flasspöhler. Danke herzlich. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Fischer.